Sie hören RBB Kultur am Donnerstag. Sie hören RBB Kultur um 19 Uhr. Und damit ist Zeit für unsere Debatten-Podcast-Sendung Der zweite Gedanke. Aber heute ist es ein bisschen anders, denn das Jahr geht zu Ende. Und deshalb ist meine Kollegin Natascha Freundl dieses Mal nicht mit zwei Expertinnen oder Experten zugange, um über ein bestimmtes Thema zu reden, sondern sie hat ja Sie, Hörerinnen und Hörer, zum Gespräch gebeten. Natascha, herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, Peter.
Um es nochmal allen zu sagen, nein, wir sitzen nicht auf dem Schoß, wir sind durch viele Räume getrennt, wir verhalten uns hier bei RBB Kultur Corona-gerecht. Zwei Fragen waren es, die du gestellt hast. Ich bitte dich, Natascha, sie nochmal zu wiederholen.
Ah ja, eigentlich ganz einfache Fragen, die es aber, glaube ich, trotzdem in sich haben. Nämlich zum einen, was wird Ihnen am stärksten in Erinnerung bleiben aus diesem verflixten Pandemiejahr 2021? Und was erhoffen Sie sich vom nächsten Jahr 2022?
Und wir hatten es heute Nachmittag gesagt, Sie konnten schreiben, der zweite Gedanke @rbbkultur.de und anrufen unter der bekannten Nummer, die auch jetzt freigeschaltet ist. Rufen Sie an, wenn Sie mögen, Berlin 30 20 0040. 030 die Vorwahl, 30 20 0040. Unser Hörer Markus Esser hat die Gelegenheit schon im Laufe des Nachmittags genutzt und zu 2021 hat er unter anderem dieses gesagt.
Lähmung, Hoffnungslosigkeit und Aggression auf der einen Seite und dann Sorglosigkeit und Euphorie auf der anderen Seite, der Tanz auf dem Vulkan. Wir hatten ihn schon mal in den späten 20er Jahren, lässt grüßen. Und dann auf der anderen Seite die wachsende Inflation, die so etwas weggedrückt wird und schon seit Jahren grassiert.
Natascha, sehr Grundsätzliches von Herrn Esser.
Ja, und ganz Zutreffendes. Also zumindest teile ich diese Gedanken, dass irgendwie die Stimmung so halb ist, also kurz vor der Katastrophe. Oder wir kriegen genau jetzt die Kurve, wenn zum Beispiel die Pandemie endemisch wird und wir mit ihr zu leben lernen.
Wenn wir mal auf das Jahr zurückblicken, Natascha, darf ich vielleicht auch ein bisschen persönlich werden, wenn wir auf die Politik schauen? Was hat denn dich als Moderatorin, als Redakteurin, aber auch einfach als Zeitgenossin besonders beschäftigt?
Also wenn ich mal vom Persönlichen absehe, und das wollen wir ja hier, es geht ja auch in der zweite Gedanke ums Miteinander, ums Gesellschaftliche. Und wenn ich dann eben nicht an die paar Urlaubsreisen denke, die ich auch doch trotz allem in diesem Jahr machen konnte, dann denke ich an die viele und doch auch tolle Arbeit, die wir hier trotz allem machen konnten. Also zum einen zwischen Homeoffice und Büro immer im Wechsel. Da hat sich ja wahnsinnig viel getan in diesem Jahr. Und unter doch sehr erschwerten Bedingungen haben wir hier in der zweite Gedanke, aber auch bei RBB Kultur generell einfach täglich und der zweite Gedanke wöchentlich immer donnerstags hier einfach, wie ich finde, doch ein intensives Programm gestemmt. Und für mich ist das weiterhin ein großes Glück und auch ja ein Privileg, das machen zu dürfen, Fragen stellen zu dürfen, immer zwei Gästen, die ich als ja auch Redakteurin dieser Sendung eingeladen habe, ausgesucht habe und denen die Fragen zu stellen, die mir auf der Seele liegen, aber von denen ich denke, dass sie auch viele andere beschäftigen, Fragen zur Stadtentwicklung, zur Bildung, zu ja Kultur in der Pandemie und so weiter. Ich glaube, ja, das ist einfach auch immer wieder toll, trotz aller Schwierigkeit, dass wir das hier hingekriegt haben. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Und heute fragst du unsere Hörerinnen und Hörer, was wird Ihnen von 2021 am stärksten in Erinnerung bleiben? Und was erhoffen Sie sich von 2022? Du ziehst nicht auf Persönliches ab, sondern auf Gesellschaftliches. Also unser Miteinander in dieser Gesellschaft, darauf die Fragen fokussiert. Das Telefon ist geschaltet, Berlin 30 20 0040. Unser Telefon, das RBB Kulturtelefon 030 30 20 0040. Jetzt live am Telefon ist Britta Huck. Ich grüße Sie herzlich. Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ich wollte Ihnen zwei sehr fröhliche Dinge, Ereignisse aus dem letzten Jahr sagen.
Fröhlich ist immer gut. Her damit.
Ich bin einmal Großmutter geworden zum zigsten Mal und einmal Urgroßmutter.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Da kann man nur sagen, natürlich kann man sich nur anschließen, auch ich, was Natascha eben gesagt hat. Frau Huck, herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe es betont, wir wollen, so schön das Persönliche ist, nicht nur darauf gucken. Was hat sie denn, wenn Sie an unser Land denken, wenn Sie an das Miteinander mit Ihren Nachbarinnen und Nachbarn denken, bewegt in diesem Jahr? Wie ist es Ihnen da ergangen?
Ich wohne in einem Augustinum. Und es geht mir hervorragend. Und hier sind nur nette Leute. Das heißt, man nicht mit jedem hat man Kontakt. Aber ich habe sehr nett Kontakt mit einem Juristen, einem ehemaligen Diplomaten und treffe den zum Mittagessen und auch sonst schon mal.
Also wohl aufgehoben, das finde ich sehr erfreulich. Und da klingt natürlich etwas an, was ich in unserer Gesellschaft, ich muss es sagen, Natascha, manchmal vermisse. Ich betone das manchmal, weil ich habe auch viele andere Erfahrungen gemacht. Dieses Aufeinanderzugehen mit Neugier und auch mit der Toleranz. Also ich erzähle jetzt mal einen Schlag aus meinem Leben auch und werde auch persönlich. Ich kenne einen totalen Corona-Leugner, der sagt, ich informiere mich nicht mehr bei euch im Kulturradio. Ich gehe nur noch auf die alternativen Medien. Ich will das alles nicht wissen. Ihr seid gesteuert, gelenkt, egal was ich ihm erzähle. Wir kommen nicht zueinander. Was er mir erzählt, wir kommen nicht zu, aber wir hören einander nach wie vor zu und wir reden vernünftig miteinander. Und er ist zum Glück jemand, der auch sagt, Gewalt lehne ich ab. Natürlich muss man miteinander reden, natürlich muss man miteinander zuhören. Ich vermute mal, das ist doch für dich auch so ein Antrieb, sowas zu bestärken, diese Toleranzgedanke, um es mal mit diesem großen Begriff zu belegen, oder?
Ja, unbedingt. Also das ist auch ein Grund, warum ich diese Sendung mache und warum ich sie auch so anlege und gerne auch kontroverse Partner dann für das jeweilige Thema suche. Ist nicht immer leicht, das zu finden. Aber ich glaube, dass das Miteinander ins Gespräch kommen und so eine Kultur des Streits zu pflegen, das ist zum einen nicht leicht und ich glaube, zum anderen ist das auch nicht besonders groß entwickelt heutzutage, weil man sich doch gerne so zurückzieht in die eigene Bubble, wie es so oft heißt, unter Freunden, unter Bekannten dann doch in der eigenen Suppe kocht. Umso bemerkenswerter finde ich es, Peter, dass du so eine Freundschaft pflegst. Ich glaube, das ist ungemein wichtig.
Ich würde es jetzt nicht eine Freundschaft nennen, aber es ist ein respektvoller Umgang mit und es ist auch Neugier. Also wir treffen uns relativ regelmäßig, tauschen uns aus, gehen dann zwar in der Regel auseinander, sagen, wir sind mal wieder nicht zusammengekommen, aber immerhin schaffen wir es, miteinander zu reden.
Ich glaube, ganz wichtig heute ist auch den eigenen Zweifel anzuerkennen. Niemand von uns hat die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Niemand in den Medien, auch niemand in der Politik. Das haben wir jetzt auch wirklich zuhauf erlebt und gesehen. Auch die Wissenschaft forscht und kann es nicht vorher wissen, was das mit diesem neuen Virus tatsächlich auf sich hat, wie er sich weiterentwickelt. Und das immer im Kopf zu behalten, dass niemand die Wahrheit gepachtet hat, ist, glaube ich, auch viel wert.
Natascha Freund und meine liebe Kollegin, unsere Moderatorin und Redakteurin der Debattensendung Der zweite Gedanke. Was wird Ihnen von 2021 am stärksten mit Blick auf unsere Gesellschaft in Erinnerung bleiben, also mit Blick auf unser gesellschaftliches Miteinander? Das ist eine Ihrer Fragen heute an Sie, Hörerinnen und Hörer, und die andere, was Sie sich auch mit Blick auf unsere gesellschaftliche Realität vom nächsten Jahr, von 2022, erhoffen. Unser Telefon, das RBB-Kulturtelefon, ist geschaltet. In Berlin die 3020-0040 und schon länger geduldig dran ist Ulla Korn, Frau Korn in Berlin-Schöneberg. Guten Abend, Sie haben das Wort, bitte schön.
Ja, danke schön. Was mir in Erinnerung bleibt, ist letztendlich, dass in diesem Jahr, dass es in der Natur inzwischen voller wird und dass mehr Menschen in die Natur gehen, weil es weil nicht mehr so viele Möglichkeiten sonst da sind, was ich einerseits auch schön finde. Und jetzt gehe ich auch gleich nochmal auf das andere Jahr. Was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass wir bereit sind, also da schließe ich mich mit ein, dass wir bereit sind, die Natur zu beobachten und zu gucken. Und wir wissen eigentlich schon sehr vieles, also jetzt mit der Pandemie, das ist ja auch ein Ergebnis von der Vergangenheit, also es ist ja nicht die ganzen Krisen, also ich würde sagen, wir sind in einer menschlichen Krise und gleichzeitig ist es eine Chance, wenn wir bereit sind zu erwachen und bereit sind zu sagen, ja, wir können auch anders leben.
Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, Frau Korn, die Krise als Chance aufzufassen. Ein Thema, das du doch auch mehrfach, Natascha, im Laufe des Jahres reflektiert hast, oder?
Ja, das ist auch ein Versuch, immer wieder in den Debatten zu einem konstruktiven, gemeinsamen zweiten Gedanken zu kommen. Und ich glaube auch, dass wir ja gesehen haben, es wurde ja immer wieder gesagt, und es ist vielleicht auch ein bisschen Wohlfall, die Pandemie wirke wie ein Brennglas auf die Probleme unserer Gesellschaft. Aber was machen wir dann mit dem, was wir so deutlich gesehen haben, dass das Gesundheitssystem sozusagen an der Kante arbeitet und so sehr marktwirtschaftlich orientiert aufgestellt ist, dass es auf Anschlag ist und für solche Krisen, wie wir sie in der Pandemie erleben, nicht gut genug gewappnet ist. Was machen wir mit dem Bildungssystem? Wie gehen wir mit der Natur um? Natürlich glaube ich, dass die Corona-Pandemie auch eine Lehre in vielerlei Hinsicht ist, zum Beispiel auch der Unverfügbarkeit vieler Dinge. Wir glauben ja, wir können alles handeln und irgendwie können wir sogar den Tod besiegen, können wir eben nicht. Und da würde ich unserer Zuhörerin absolut zustimmen. Das erfordert ein Umdenken. Das ist vielleicht auch die einzige Chance. Also Stichwort Klimakrise.
Also ein Umdenken, wie Ulla Korn aus Berlin-Schöneberg es angedeutet hat, da stimmst du zu. Ich möchte was von dir wissen, Natascha. Ich vermisse sehr oft und ich bemühe mich gerade darum, das bei mir zu stärken. Ich vermisse oft einfach mal zuzugeben, ich habe keine Ahnung. Ich habe zu diesem Problem keine Meinung, weil ich nicht genug weiß. Ich möchte jetzt nicht einfach drauf losblabbeln. Ja, natürlich habe ich zu allem irgendein Gefühl. Müssen wir einfach mehr lernen, uns ein bisschen zurückzunehmen, auch als Gesellschaft?
Ja, aber nicht um des Zurücknehmens willen. Ich hatte ja auch kürzlich, wir kommen zu dem Thema, das du eben angesprochen hast, Peter zurück, also Verschwörungstheorien oder Corona-Leugner. Ich hatte vor kurzem erst eine Debatte unter anderem mit der österreichischen Autorin Ingrid Brodnik und hier einer Beraterin, Coacherin von einem Beratungsinstitut in Potsdam über den Umgang mit Corona-Leugnern im weitesten Sinne, sag ich mal. Und ich habe ihr auch diese Frage gestellt. Ich kann ja auch nicht im Detail wissen, wie zum Beispiel die Impfung wirkt. Und wäre es nicht hilfreich, auch dieses Unwissen ganz offen in solchen Diskussionen zum Beispiel zu stellen? Und Ingrid Brodnik, wirklich eine Expertin auch in diesem Thema, meinte, naja, sie wäre da vorsichtig, also nicht zu viel diesen Corona-Leugnern entgegenkommen damit. Und ich würde aber gleichzeitig sagen, das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, zu den eigenen Zweifeln zu stehen, sie auch offen zu legen, zu zeigen, man hat die Wahrheit nicht, ich komme jetzt auch schon so priesterhaft vor und predigen habe, aber man hat die Wahrheit eben nicht mit Löffeln gefressen, keiner hat sie und wir sind alle auf der Suche nach der besseren Lösung, nach dem besten Miteinander, ja, in dem jeder seines Glückes Schmied werden kann, aber niemals auf Kosten des anderen und der anderen. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig.
Was wird Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von 2021, vom jetzt zu Ende gehenden Jahr am stärksten in Erinnerung bleiben, mit Blick auf gesellschaftliche Fragen, gesellschaftliche Entwicklungen, unser gesellschaftliches Miteinander? Und was erhoffen Sie unter dem gleichen Blickwinkel für das nächste Jahr 2022? Sie können anrufen, Sie konnten auch schreiben. Und Natascha, du hast mir gesagt, du hast da eine spannende E-Mail von einer Hörerin, einem Hörer, ich weiß es nicht, bitteschön.
Ja, ich habe eine E-Mail von einem Hörer, und zwar von Rüdiger Schmidt aus Quedlinburg. Der schrieb mir, sehr geehrte Frau Freundl, als treuer Hörer Ihrer Sendung Der zweite Gedanke, erhoffe ich mir für 2022, dass bei Ihnen, wie auch überhaupt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mehr konservative Stimmen zu Wort kommen, die mir unterrepräsentiert scheinen. Und er bezieht sich ganz konkret auf eine bestimmte Sendung. Unsere Sendung am 23.12., also einen Tag vor Heiligabend, die hieß Mission Possible, Kirche heute. Und er schreibt, die war gewiss hörenswert, aber warum als Gegenpart einer linken protestantischen Sinnfluencerin? Ich hatte dort nämlich eine Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum, Theresa Brückner hier aus Berlin, zu Gast. Warum als Gegenpart zu ihr einen so zahmen Katholiken, der gleich bei der ersten Gelegenheit die weiße Flagge hisst, warum nicht zum Beispiel Martin Mosebach? Und das ist natürlich eine wunderbare Anregung. Also zum einen konservative Stimmen einzuladen, habe ich mir auch vorgenommen für 2022. Auch überhaupt die Frage, was heißt heute konservativ, finde ich ganz wichtig. Nach dem Generations- und auch Politikwechsel, den wir mit der Bundestagswahl ja erlebt haben. Und zum anderen, Martin Mosebach ist ein sehr, sehr guter Name, sehr guter Vorschlag. Ja, ich kann mir auch mal vorstellen, den neuen CDU-Chef Friedrich Merz einzuladen. Warum nicht? Wäre doch mal interessant, mit
ihm zu diskutieren. Du bist aber mutig, sag ich jetzt
mal. Na, siehst du mal.
So lernt man dann im öffentlichen Gespräch on air auch ganz neue Seiten von den Kolleginnen und Kollegen kennen. Finde ich toll. Das finde ich auch eine tolle Anregung von dem Hörer, muss ich sagen. Vielfalt, Vielfalt. Also, gehen wir weiter in der Vielfalt. Sind nämlich Hörerinnen in den Telefonleitungen geduldig. Doris Blum ist dran. Frau Blum, schönen guten Abend für Sie.
Ja, guten Abend. Ich bin hier in Berlin-Mitte seit 2000 und noch nicht so lange Berlinerin. Aber ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich war über 20 Jahre Schulleitung eines großen Berufskollegs. Und ich bin ein Kind noch der Nachkriegszeit. Wenn ich manchmal sehe heute, dann denke ich, wir sind in einer Republik von Wünsch dir was. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann muss ich mal richtig auf den Putz hauen, aber nicht so doll. Und dann mich schnell wieder verstecken. Oder ich muss rabiat werden, wie wir das jetzt bei den Demonstrationen erlebt haben. Ich habe ganz viele 7 Enkel im schulpflichtigen Alter und bin ehrenamtlich auch da noch engagiert. Die Kinder tun mir leid. Sie tun mir so leid, dass es mich schon wirklich berührt, wenn man sieht, was da häuslich passiert. Und da müssen wir als öffentliche Menschen, egal wo, auch Politiker und auch Friedrich Merz hat Kinder, höre ich gerade, wir müssen einfach was tun. Die dürfen nicht leidtragend sein. Und wir Großen, wir müssen uns, denke ich, auch mal besinnen, dass das nicht die einzige Krise in der Bundesrepublik gewesen ist, die wir hatten. Wir denken immer, die Welt geht unter Information, Information. Ich komme aus einem Medizinerhaushalt mit aktiven Medizinern, die auch impfen und die in der Forschung tätig sind. Und die meisten Menschen können diese Berichte, die sie lesen, überhaupt nicht interpretieren. Warum auch? Und das muss ja auch nicht. Nur es kommt einfach zu viel durch die Medien, was die Leute total verunsichert.
Interessantes Thema, das mich sehr interessiert, Frau Blum, was Sie da ansprechen. Da möchte ich Natascha bitten, sich mal zu äußern. Wird zu viel zu schnell veröffentlicht, Natascha?
Ach, das glaube ich eigentlich nicht. Aber es wird vielleicht das, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, nämlich die Unsicherheit, der Zweifel oder auch der Aspekt des Forschens und damit nicht gleich besser Wissens oder sozusagen final am besten Wissens. Das wird vielleicht zu wenig kommuniziert. Also wir haben ja im Verlaufe der inzwischen schon 2 Jahre Corona-Pandemie erlebt, dass die Politik und auch in der alten Bundesregierung und dann auch gleich mit Beginn der neuen hin und her schwankte. Ja, da wurde einmal die pandemische Lage von nationalem Ausmaß, wurde gleich mit Antritt der neuen Regierung sozusagen abgezogen in einer Situation, in der doch deutlich sein konnte und deutlich war. Die Forscher, die Wissenschaftler haben das ja auch angekündigt. RKI hatte Alarm geschlagen, dass da eine neue, nämlich eine 5. Welle anrollt. Also ich glaube, dass tatsächlich versäumt wurde, offener zu kommunizieren. Es wurden oft sozusagen von oben herab wurde dies und jenes beschlossen. Auch die Regierung Angela Merkel stand ja dafür, dass so ein bisschen im Hinterzimmer dann Entscheidungen getroffen wurden, auch wenn die in der großen Ministerrunde da schon auch ganz schön an ihre Grenzen gestoßen ist. Aber sozusagen Entscheidungsverläufe offener zu kommunizieren und dann auch zu sagen, vielleicht ist es nicht die beste Lösung. Ich glaube, das hat mir gefehlt. Und ich glaube auch, dass wir möglicherweise heute in der Situation sind, in der wir sind, am Ende eines Jahres, wo wir ja dachten, jetzt sind wir die Pandemie doch sehr bald los. Die Impfkampagne ist gestartet. Viele Leute sind sogar schon dreifach geimpft und so weiter. Dass die Pause, die politische Pause durch den Regierungswechsel da sozusagen auch eine Entscheidungspause bedeutet hat und dass sozusagen da zwei Faktoren profitiert haben, zum einen das Virus und zum anderen auch ja, die Protestierenden.
Gedanken von unserer Redakteurin und Moderatorin, die Sendung Der zweite Gedanke, Natascha Freundl, auf die sie gebracht wurde von unserer Hörerin Doris Blum, die noch am RBB Kulturtelefon ist. Frau Blum, kommen Sie aus dem Rheinischen oder woher sind Sie gekommen?
Ich komme aus dem reinsten Ruhrgebiet.
Das hat man doch so ein bisschen gehört. Was können wir Preußen von den Leuten, die da unten, da drüben im Westen doch ein bisschen lockerer sind, lernen, wenn wir mal auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt gucken? Haben Sie eine Idee, Frau Blum?
Ja, nicht aufgeben, positiv denken, das Positive rausholen. Wir sind dreifach geimpft, das bringt uns was. Was sagt die Wissenschaft? Und wir müssen überlegen, wir können den Leuten nicht überlassen, dass sie Wissenschaft interpretieren. Wissenschaft und Forschung heißt Versuch und Irrtum. Und wir sind, wenn wir positiv sind, auf die positiven Ergebnisse gespannt. Und die sollten wir nutzen und weitergehen damit.
Ich danke Ihnen sehr, ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Blum. Schön, dass Sie angerufen haben. Ich gehe sofort zu Heidrun Sommer. Frau Sommer, schönen guten Abend, hallo.
Hallo, guten Abend. Also ich bin 2021 auf den Satz gekommen, weniger ist mehr. Also ich habe viel aussortiert und irgendwie bei meiner Tochter in der Küche hängt ein Satz, wer nicht denkt, fliegt raus. Und ich finde, wir sollten uns alle mal irgendwie Gedanken machen, dass es viel Ballast um uns herum gibt und wir sollten endlich mal auf den Kern stoßen.
Also entschlacken, weniger ist mehr. Das ist doch, Natascha, ein ganz wunderbares Stichwort für 2022, oder?
Ja, absolut. Und außerdem denke ich auch gerade, wer nicht denkt, fliegt raus. Das könnte ja auch so einfach das Motto unseres Podcasts sein, der zweite Gedanke.
Ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, das RBB Kulturtelefon ist geschaltet. Ich sage es gerne nochmal. Die Nummer ist Berlin 30 20 00 40 030 30 20 00 40. Corona sicherheitsgerecht hinter vielen Scheiben in einem ganz anderen Raum. Wir können nur Winke-Winke zueinander machen. Wir können uns nicht mal in die Augen gucken. Ist meine liebe Kollegin Natascha Freundl, bekannt durch unseren Podcast, durch unsere Debattensendung Der zweite Gedanke. Und sie fragt heute, Sie Hörerinnen und Hörer, was wird Ihnen mit Blick auf die gesellschaftliche Realität vom zu Ende gehenden Jahr am stärksten in Erinnerung bleiben und was erhoffen Sie sich mit diesem Blick vom Jahr 2022? 030 30 20 00 40 hat schon gewählt. In Potsdam Ute Seidel. Guten Abend, Frau Seidel. Ich begrüße Sie bei RBB Kultur. Frau Seidel?
Ja, Sie fragten nach Dingen, die uns besonders beeindruckt haben in den letzten Wochen. Und zu all den Kümmernissen im Zusammenhang mit der Pandemie hat mich etwas sehr stark erschüttert. Und zwar in Potsdam gibt es eine ganz schlimme Geschichte. Ich weiß nicht, wie weit das in Ihrem Sender bekannt ist. Es gibt in der Burgstraße in Potsdam ein großes Hochhaus, in dem sehr viele sehr alte Menschen ihren Lebensabend verbringen. Und die haben dort kleine Wohnungen, das ist das sogenannte betreute Wohnen. Und die haben sicherlich den Einzug gemacht und mit dem Gedanken, hier kann ich meine letzten Jahre verbringen. Das sind also sehr viele sehr alte, zum Teil auch sehr kranke. Und denen ist im November von dieser dem Josephinenstift, dem das Haus eigenartigerweise gehört, Josephinenstift Hamburg, denen ist gekündigt worden, die sollen also bis zum Februar ausziehen. Und das ist doch etwas, was mich absolut schockiert. Und meiner Ansicht nach müsste so etwas auch in Ihrem Sender publiziert werden.
Ist publiziert worden, ist ja durch viele Zeitungen gegangen. Ich erinnere mich, ich habe es zuerst einem Zeitungsartikel entnommen, dann auch ein Report bei uns gehört. Und Natascha Freundl hat jetzt auch eben mit diesem signalisiert, dass ihr dieses Thema auch A, bekannt ist, B, vermute ich, nahegegangen ist. Natascha, ich weiß allerdings, muss ich zugeben, im Moment nicht, wie da der neueste Stand ist. Was ich vernommen habe, das ist aber schon ein Stand, der etwas älter ist, ist, Frau Seidel, dass das jetzt doch ein Prozess auch durch die Veröffentlichung in Gang gekommen wird. Natürlich hoffe ich auch, wie Sie, dass das letztlich dann noch ein Happy End gibt, dass es zum Guten ausgeht für die Bewohnerinnen und Bewohner. Natascha, weißt du mehr, um mal auf diesen konkreten Fall kurz auch zu gehen? Ich vermute, nein. Das ist ja noch ein Prozess, ne?
Peter, ich muss zugeben, dass ich die Geschichte von Frau Seidel jetzt noch nicht kannte, aber ich habe schnell gegoogelt und tatsächlich auf rbb24 gab es am 2.11. dazu einen längeren Artikel und Recherchen unserer KollegInnen. Und ja, ich kann ja auch nur nachlesen, was hier steht, dass der Betreiber die Bewohner unterstützen möchte bei der Suche nach neuen Pflegeplätzen. Potsdam ist ja ein sehr beliebtes und begehrtes Pflaster, Frau Seidel. Und insgesamt muss ich sagen, erlebe ich, und das als Berlinerin, die immer mal einen Blick nach Potsdam wirft, erlebe ich Potsdam als in vieler Hinsicht umstrittenes Pflaster.
Jetzt haben wir viel zurückgeblickt. Das ist ja auch eine der beiden Fragen, der Blick auf das Jahr 2021. Aber wir fragen ja auch, was wünschen Sie sich, Hörerinnen und Hörer von 2022? Berlin 30 20 0040, unser Telefon, das RBB Kulturtelefon 030 30 20 0040. Und Markus Esser, der den Reigen schon eröffnet hatte mit dem Rückblick, der darf jetzt auch, er hat nämlich auch dazu angerufen, den Blick nach vorne eröffnen. Das hat er zur Frage, was erhoffen Sie sich mit Blick auf die gesellschaftliche Realität von 2022 gesagt?
Ich denke, wir müssen unbedingt ein Modell entwickeln, wie wir gegen die Waldbrände vorgehen, also gegen die Bodenerosion und nicht nur mal nach oben schauen. Vor allem müssen wir den Energieverbrauch von Computern und an und dem Billigstrom der Industrie runterfahren und das Wort Kultur sollte endlich seinen Wert nicht nur als Wort bekommen, sondern jenseits des Goethe-Instituts gesamtgesellschaftlich als Grundnahrungsmittel anerkannt werden.
Also zunächst erstmal von Herrn Esser und Natascha auch der Blick auf die Natur, aufgehängt an den dramatischen Ereignissen. Wir alle haben die Bilder aus vielen Orten, von vielen Orten der Welt gesehen. Die Waldbrände in den letzten Monaten, das Aufstöhnen, ja Aufschreien der Natur. Klimaschutz, das ist längst mehr als ein Schlagwort, oder bilde ich mir da was ein?
Ja, natürlich ist es mehr als ein Schlagwort. Es bestimmt und wird und muss bestimmen die Politik der neuen Bundesregierung. Und eine Partei gehört dazu, die sich ja auch im Namen des Naturschutzes gegründet hat, unter anderem. Klar, es ist das Thema der Zeit neben der Corona-Pandemie. Es ist auch ein Thema, in dem wir uns auch in Demut üben müssen. Robert Habeck hat ja auch schon gesagt, dass Deutschland die Klimaziele nicht erreichen wird. Auch hier, muss ich sagen, gehört dann auch Ehrlichkeit dazu, auch die eigenen Missstände zu benennen, finde ich absolut richtig. Interessant finde ich in der Gegenwart, wenn wir jetzt auf die Debatten konkret kommen, dass das Thema Atomenergie ja gerade wieder diskutiert wird, soll europaweit auf ja als besonders nachhaltige Energie benannt werden, eingeordnet werden, wie unter anderem ja auch das Gas. Dagegen gibt es natürlich einigen Widerstand, zum Beispiel bei den deutschen Grünen. Aber ich glaube auch, wie auch andere Personen, dass das Thema Atomkraft, Atomenergie noch lange nicht ausdiskutiert ist.
Am RBB Kulturtelefon schon sehr lange, sehr geduldig. Ganz herzlichen Dank erstmal vorneweg dafür, Maren Eismann. Frau Eismann, Sie haben das Wort. Hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend. Es ist schön, dass ich auch noch zu Wort kommen kann. Ich wollte etwas loswerden. Ich habe in diesem Jahr das erste Mal gestreikt. Ich war Teil der Berliner Krankenhausbewegung. Mhm. Und das ist mir nochmal ein ganz wichtiges Anliegen, das sozusagen auch nochmal öffentlich sagen zu können, weil ich finde, dass wir viel zu wenig Öffentlichkeit gehabt haben. Das hat mich ehrlich gesagt gegrämt, das hat viele von uns gegrämt, dass wir letzten Endes viel zu wenig in der Presse waren, dass wir viel zu wenig in der Zivilgesellschaft wahrgenommen worden sind. Also mich heute noch Leute fragen, ja, streikt ihr eigentlich immer noch oder was ist jetzt eigentlich dabei rausgekommen? Und das ist einfach ein Problem. Was ist los in unseren Krankenhäusern? Wie werden wir versorgt? Wie werden die alten Leute versorgt? Und wie bekommen wir unsere Kinder? Und das muss sich unbedingt ändern. Und dafür brauchen wir so viel Kraft. Und wir müssen so zusammenhalten.
Das muss sich ändern, auch Frau Eismann, denke ich. Und ich möchte, da Sie ja offensichtlich vom Fach sind, gern Ihre Meinung dazu hören, dass wir A, die Institutionen, die Praxen, die Krankenhäuser so ausstatten, dass sie mehr Personal einstellen und gut bezahlen
können.
Genau,
dafür haben wir gekämpft. Dafür, also wir haben diesmal nicht für das Geld gekämpft, weil das Geld nutzt uns nichts. Wir müssen einfach da sein für die Menschen, die sich an uns wenden. Also ich arbeite selber in einem großen Krankenhaus in Berlin als Hebamme und wir können im Grunde genommen die Leute nicht adäquat versorgen. Und das muss aufhören. Und das haben wir erkämpft und ich hoffe, dass wir das umsetzen können. Der Tarifvertrag geht ab 1.1. sozusagen ist er in Kraft gesetzt. Und ich denke, wir brauchen auch viel Energie, um ihn umzusetzen. Und wir brauchen die Unterstützung sozusagen von uns allen.
Wie kann die Unterstützung aussehen?
Dass es eingefordert wird, dass es einfach auch gefordert wird, auch von den Leuten, dass sie nicht blauäugig denken, ach Gott, im Krankenhaus, die werden sich schon kümmern oder mir wird schon nichts passieren. Ne? Und dass die Leute es hinnehmen, dass sie 8 Stunden in der Rettungsstelle sitzen. Mhm. Das ist doch nicht normal. Das gab es vor 15 Jahren so nicht. Ne? Wir müssen einfach unser Gesundheitswesen zurückfordern. Wir müssen einfach eine andere Form von Abrechnung haben.
Also Frau Eismann, wenn ich Sie genau hier unterbrechen darf, dann will ich zum einen sagen, wir hatten vor einem Jahr, Ende Januar, haben wir diskutiert über den Wert der Pflege, ob die Reformen reichen. Das war vor Ihren neuerlichen Protesten jetzt und Streikaktionen. Da haben wir mit Gabriele Heise, Krankenpflegerin vom Vivantes Betriebsrat, gesprochen und auch mit einem Volkswirtschaftsprofessor Stefan Sell. Aber Sie haben vollkommen recht. Ich würde das Thema sehr, sehr gerne wieder aufnehmen. Und ich möchte Sie gern direkt fragen, weil ich durchhöre, Sie sind Hebamme, arbeiten in einem großen Krankenhaus in Berlin-Mitte, vielleicht gar an der Charité. Hätten Sie denn Lust, in meine Debatte zu kommen und dort sozusagen den Raum zu nutzen? Gut, dann hinterlassen Sie doch, weil ich glaube, das ist sicherlich schon geschehen, Ihre Telefonnummer.
Also das machen wir mal ganz einfach. Da schalte ich mich jetzt mit den technischen Fragen ein. Sie bleiben, wenn ich mich von Ihnen verabschiedet habe, Frau Eismann, bitte unbedingt am Telefon, weil unsere Redakteurin Silke Merten wird Sie dann nochmal, Sie kommen in so eine Art Warteschleife, Silke Merten wird Sie nochmal ansprechen, Ihre Daten aufnehmen, damit Natascha Freundl dann vielleicht per E-Mail, würde ich vorschlagen, oder auch Telefon direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann. Sind Sie einverstanden?
Da bin ich einverstanden.
Super.
Ja. Wunderbar.
Und wunderbar, ich danke Ihnen.
Ich muss mal als fleißiger Patient sagen, ich danke euch.
Ich danke. Ich weiß ja auch, dass wir ganz großartige Menschen haben in der Stadt.
Tschüss, machen Sie gut.
Bis bald.
Am RBB Kulturtelefon jetzt ist Gisela Böckel. Guten Abend, Frau Böckel. Ich erteile Ihnen das Wort, bitteschön.
Ja, guten Abend. Ich habe ein Problem. Von Freundinnen, die ich habe, die sind genauso eingestellt. Wenn ich im Fernsehen sehe, die Boote mit den vielen Flüchtlingen, dann wird mir Angst und Bange für meine Enkel. Die wollen ja alle nach Deutschland oder die da in Belarus sitzen. Wie schrecklich, aber die wollen wirklich alle nach Deutschland und haben wahnsinnig viel Geld auch dafür ausgegeben, ja. Das hat hier manch einer, eine Krankenschwester ja nicht, so eine Ersparnisse. Und hier haben sie wahrscheinlich keine gute Ausgangslage. Hier gibt es keine Wohnung. In den Schulen geht es drunter und drüber, hat man den Eindruck. Also ich bin manchmal richtig wütend.
Große, wütend inwiefern, Frau Böckel?
Was? Ja, weil das gar kein Thema ist scheinbar. Im Wahlkampf war es kein Thema. Es wird so, als würde da gar nichts passieren.
Aber da haben wir beide jetzt eine vollkommen unterschiedliche Wahrnehmung, Frau Böckel. Ich nehme es Aber gut, ich wohne in der Nähe eines Flüchtlingsheims in Berlin, gehe da jeden Tag dran vorbei. Ich nehme es eigentlich als tägliches Thema wahr, auch sehr oft in den Medien, Natascha.
Naja, ich muss Frau Böcke schon zustimmen. Ich glaube auch, dass es fast kein Thema war in diesem Bundestagswahlkampf. Die Grünen haben ein Ministerium für Migration ja gefordert. Das war der einzige Punkt. Alle anderen Parteien haben sich relativ bedeckt gehalten. Sogar die AfD konnte diese Karte nicht spielen, weil doch die Corona-Pandemie sozusagen die Debattenlage relativ stark dominiert hat. Die Frage ist nur, Frau Böckel, wie gehen wir mit der Situation um, wie sie ist? Die Menschen fliehen ja nicht nur, weil sie sich ein besseres Leben wünschen, und das sei ihnen doch sicherlich auch gegönnt, wie ihren Enkeln genauso, sondern auch, weil die Situation in vielen Teilen der Welt sehr, sehr dramatisch ist. Und damit hängt natürlich auch der Klimawandel sehr stark zusammen. Also viele Menschen fliehen zum Beispiel vor Dürre. Dürre bedeutet keine Ernten, bedeutet nichts zu essen und so weiter. Und vielleicht, weiß ich nicht, versuchen Sie doch mal neu zu denken, umzudenken. Für mich stellt sich dann die Frage, wovor haben Sie genau Angst? Denn diese Menschen kommen sicherlich nicht, um hier Schrecken zu verbreiten, sondern tatsächlich, um ein besseres, würdiges Leben zu finden. Und ich glaube, das können wir alle miteinander auch schaffen.
Also Frau Böckel, die Frage, ich gebe es Ihnen nochmal an Sie weiter. Auch
2015 hat man schon gesehen, alles Männer, die da marschierten nach Deutschland. Also das macht sich doch bemerkbar nachher.
Wovor haben Sie Angst, Frau Böckel? Ganz konkret. Frau Böckel, ganz konkret, wovor haben Sie Angst? Das war die Frage von meiner Kollegin Natascha Freund.
Also erstmal davor, dass die Kriminalität ist gestiegen. Das kann ich... habe ich also ausgeschnitten aus der Zeitung. Ich lese den Tagesspiegel und ab und zu kaufe ich mal die BZ. Und ja. Vorher hat man mal die Welt.
Aber und Frau Böckel, halt, tatsächlich, alle Gewaltstatistiken zeigen, dass es seit 2015 beileibe keinen Anstieg an Gewalttaten in Deutschland gab. Und zum anderen, ich kann auch aus meiner persönlichen Erfahrung nur erzählen, wir sind vor, muss ich jetzt überlegen, fast 4 Jahren in ein Haus in Steglitz gezogen. Da wohnte schon eine syrische Familie im Seitenflügel. Er Arzt, sie hat im Laufe der Zeit das zweite Kind bekommen, sie hat Kopftuch getragen, sind ausgezogen, weil die Wohnung zu klein wurde. Der kleine Sohn Mohammed, der schon wohnte, war sozusagen das Maskottchen meiner Kinder. Die haben immer im Hof zusammen gespielt. Wir haben zusammen gegrillt. Es geht sehr, sehr gut und man entdeckt wunderbare andere Welten, wenn man auch den Zugewanderten offen begegnet. Lassen Sie sich nicht von Ihrer Angst leiten. Angst ist oft kein sehr guter Berater.
Aber ein Thema, das sicherlich in der einen oder anderen Debattensendung Thema Migration, Thema die Fluchtwellen in unserer Welt, jetzt schlage ich hier vor Schreck schon oder vor Energie gegen das Mikrofon. Natascha, ein Thema, das du sicherlich auch im nächsten Jahr auf der Agenda hast, oder?
Ja, also zum einen hatte ich erst vor kurzem eine Debatte mit dem Soziologen Steffen Mau, der hier an der Humboldt-Universität Soziologie lehrt. Hatte ursprünglich noch eine italienische Philosophin, Donatella di Cesare, dazu eingeladen. Die musste ganz kurzfristig am Abend vor der Aufzeichnung absagen, weil sie krank geworden ist. Aber das war auch im Zweiergespräch sehr, sehr interessant, weil zum Beispiel Steffen Mau sagte, dass wir eigentlich Tag für Tag unseren Verpflichtungen gegenüber flüchtenden Menschen nicht nachkommen. Also wir leben ja in einer paradoxen politischen Situation. Es gibt klare UN-Flüchtlingsabkommen, denen auch Deutschland ja verpflichtet ist. Und Steffen Mau sagte wörtlich, wir tun alles, um unsere Verpflichtungen zum internationalen Flüchtlingsrecht nicht einlösen zu müssen. Also Tatsache auch nochmal an Frau Böckler ist ja die, dass seit 2015 das Asylrecht verschärft wurde wie fast nie zuvor. Ja? Und dass Europa sich sozusagen ja eine Festung bildet, in der Flüchtlinge zum Teil auch widerrechtlich außerhalb fortgeschafft werden, weit fortgeschafft werden von den Grenzen Europas.
Natascha Freundl. Der zweite Gedanke, unser Podcast, unsere Debattensendung auch im nächsten Jahr, donnerstags 19 Uhr. Eine Sendung, in der vor allem Expertinnen und Experten zu Wort kommen, miteinander ins Gespräch kommen, miteinander streiten, miteinander diskutieren, miteinander Antworten suchen auf brennende Fragen. Zum Abschluss, Natascha, möchte ich dir noch eine ganz persönliche Frage stellen. Naja, so persönlich ist sie gar nicht, keine Angst. Angela Merkel ist weg nach so vielen Jahren als Kanzlerin. Was erwartest du? Wird das unser Lebensgefühl jetzt verändern? Die Frau hat ja, glaube ich, unser Lebensgefühl schon in starkem Maße beeinflusst, oder?
Ist das so? Hat sie dein Lebensgefühl in starkem Maße beeinflusst?
Das hat sie und sie hat mich zum Nachdenken gebracht. Also sie gehört einer Partei an, die ich nie wählen würde, aber ich habe hohen Respekt vor dem, was diese Frau geleistet hat. Ich fand ja immer, sie war in der falschen Partei, sie hätte in eine andere gehen sollen, dann hätte ich sie auch.
Das fanden viele in ihrer Partei ja auch.
Und ich denke, ja, sie hat mehr Wissenschaft tatsächlich in mein Leben gebracht. Den Ansatz, bei manchen Fragen, wo ich früher vorschneller geantwortet hätte, mehr auf Emotionen gesetzt hätte, zu sagen, nee, gucken wir doch erstmal, was die Wissenschaft sagt. Was gibt's denn da an Erkenntnissen? Also ich finde ganz persönlich, dass sie das Nachdenken gestärkt hat.
Hat sie das wirklich? Finde ich einen ganz interessanten Gedanken deinerseits, weil ich habe ja vorhin schon andeuten lassen, dass ich Angela Merkel doch eher als eine Politikerin sozusagen der klaren Entscheidungen im Hinterzimmer mit ihrem sehr engen Kreis der Vertrauten wahrgenommen habe. Zugleich aber auch als eine Politikerin, die sich voll und ganz dem Pragmatismus verschrieben hat. Im Guten wie im Schlechten. Also ich würde das gar nicht unterschätzen. Ich glaube, dass Politik ganz viel und ganz richtigerweise mit Pragmatismus zu tun hat. Aber ich muss auch zugeben, dass ich, das mag auch mit dem eigenen Alter zu tun haben, sozusagen zum Ende ihrer 16-jährigen Amtszeit hin sie auch mehr schätzen gelernt habe, auch in ihrer Machtlosigkeit, Ohnmacht ja geradezu in der Corona-Pandemie. Die Fähigkeit, dass sie sich hingestellt hat und entschuldigt hat, wenn wir an den Oster-Lockdown denken und sozusagen alle Schuld einer schwierigen politischen Entscheidung, die dann nicht die Mehrheit gefunden hat, auf sich genommen hat. Das hat absolute Größe und ich komme nochmal zurück auf das, was wir anfangs besprochen haben, also die Fähigkeit, eigene Zweifel, auch eigene Fehler zu bekennen, die hat sie gezeigt. Eine sehr, sehr große politische Geste. Und sie hat ja auch dann zum Ende ihrer Amtszeit hin sozusagen das Ostdeutsche, was sie gerne unter den Tisch hat fallen lassen, nochmal sichtbarer gemacht. Finde ich auch ein wichtiges Element ihrer Amtszeit. Bis hin zu dem großen Zapfenstreich, ihrer Verabschiedung, wo sie sich ja diesen Nina Hagen-Hit von 1974, übrigens meinem Geburtsjahr, gewünscht hat. Du hast den Farbfilm vergessen. Peter, du kennst diesen Song viel, viel besser als ich. Ich weiß, du bist auch aus dem Osten. Mich würde mal interessieren, wie du das wahrgenommen hast.
Ich hatte das Gefühl, es ist ihr alles ganz furchtbar unangenehm. Das ist ihr viel zu viel. Ich habe mir das ein paar Mal, konnte man sich das ja angucken. Und ich fand es sehr schön, wie sie sich da zurückgenommen hat. Wie sie nicht wie andere vor ihr die Krokodilstränchen verdrückt hat und wie sie nicht auf große Gesten gesetzt hat. Ich fand da auch wieder, hatte ich das Gefühl, reines Gefühl, da ist die Physikerin durchgekommen. Wobei sie ja auch eine sehr herzliche und auch humorbegabte Frau sein muss. Ich bin ihr nie persönlich begegnet, aber Frau Merkel und ich teilen eine Leidenschaft, die Insel Ischia. Und wenn du über Ischia gehst, da gibt es hunderte, nein, ich übertreibe, aber es gibt viele Restaurants, kleine, billige Buden, Bruchbuden an irgendwelchen Stränden, wo Frau Merkel war mit ihrem Gatten, mit Herrn Sauer und wo es dann Fotos gibt und wo einem die Leute zum Beispiel erzählen, sie hat keine Geschenke angenommen. Sie hat immer darauf bestanden, die letzte Tasse Kaffee, wo wir gesagt haben, na, zum Abschied, was unser eins so ganz selbst, nein, da hat sie gesagt nicht. Und da sieht man sie auch strahlen und lächeln. Und ich wünsche ihr eine andere Designerin in der Zukunft, was die Klamotten angeht. Aber ich glaube, es wird eine Menge, was ist viel wichtiger und ernsthafter, es wird eine Menge von ihr bleiben. Und ich hoffe, es bleibt auch die Sachlichkeit.
Das hoffe ich auch. Und das, was du jetzt gesagt hast, eine gewisse Bescheidenheit, auch Redlichkeit, ist sicher etwas, was man ihr gar nicht hoch genug anrechnen kann, wenn man sich sonst so umschaut auf dem Jahrmarkt der politischen Eitelkeiten. Was ich interessant finde, und das spricht aber vielleicht auch einfach für ja, ihre menschliche Bodenständigkeit, die sie ja auch verkörpert hat, ist, dass sie ja offenbar ein nostalgisches Verhältnis, ein ostalgisches Verhältnis zu einem Teil der DDR-Kultur hatte, also unter anderem zu diesem Nina Hagen-Song, den sie ja offenbar ja so ganz offenbar in ganz positive Erinnerung hatte, sonst hätte sie das da nicht spielen lassen. Es gibt ja unterschiedliche Deutungen dieses Hits bis hin zu einem Lied über körperliche Gewalt, über sexuelle Gewalt. Aber man weiß ja auch von ihr, dass unter anderem ihr Lieblingsfilm Die Legende von Paolo und Paula ist, also auch ein Klassiker wirklich des DDR-Kinos. Also wir sollten uns an sie erinnern in ihrer Ehrlichkeit, Bodenständigkeit. Interessant ist, was kommt jetzt?
Und da muss ich sagen, bin ich neugierig. Was kommt denn in der Debattensendung nächste Woche? Was kommt denn als nächstes?
In der Debattensendung nächste Woche, da senden wir eine sehr schöne Wiederholung, wenn so ein bisschen Pause zum Jahreswechsel braucht die kleine Redaktion von Der Zweite Gedanke auch. Und wir haben ja viele tolle Sendungen gemacht und unter anderem eine, in der es darum geht, wo es sich nachhaltiger leben lässt. Auf dem Land oder in der Stadt. Also ein echtes, kontroverses Debattenthema, moderiert von meiner Kollegin Carla Spangenberg. Und das hören wir dann am 6. Januar.
Und das bleibt doch auch im nächsten Jahr so. Donnerstags 19 Uhr auf RBB Kultur, Der Zweite Gedanke. Und immer zu haben, kostenfrei als Podcast, oder?
Absolut. Überall, fast überall, da wo es Podcasts gibt. ARD Audiothek, iTunes und natürlich RBB Kultur.
Natascha, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.